Moin, liebe Studis, hallo. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr, glaube ich. Und ich greife ein Anliegen aus der Fragestunde auf. Da wurde sich gewünscht, dass ich was mache zu, na, am liebsten zu allen Themen aus der Vorlesung. Ich habe mich jetzt für eins entschieden. Und zwar unter dem Motto Checklisten, Checklisten und noch mehr Checklisten und Unterchecklisten und Unterunterchecklisten und so weiter. Ich musste da so ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das angehe und bei welchem Thema sich anbietet, das zu machen, sodass Ihnen das auch was nützt. Und dann merken Sie wahrscheinlich auch, warum ich das nicht für die ganze Vorlesung mache, denn es würde ewig lange dauern. Ich verstehe aber, warum Sie sich das wünschen, und ich kann auch total sehen, warum es sinnvoll ist, sowas zu machen. Allerdings glaube ich, dass das für Sie am sinnvollsten ist, während Sie sich den Stoff erarbeiten und während Sie sich erinnern und sich auf die Prüfung vorbereiten. Ich kann das machen und das macht auch Spaß, aber ich glaube, mir bringt es nicht halb so viel wie Ihnen. Ich habe mich für das Thema Polynomringe entschieden. Und hier ist die Vorgehensweise, die ich mir vorher überlegt habe. Und wir werden dann gleich merken, das ist es Sie vor allem beim Zuhören und ich beim Machen, wir werden merken, ob das eine gute Idee war oder ob das total schief geht. Ich habe keine Ahnung. Mein Thema ist Polynomringe. Und was ich jetzt machen werde, ich sitze hier mit Papier und mit mehreren Stiften. Ich werde jetzt gleich anfangen zum Thema Polynomringe, ganz wild und ungeordnet, einfach nur per Assoziation so eine Art Mindmap zu malen. Und dann werde ich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ah, dazu passt jetzt eine Checkliste, dann werde ich die machen und live was aufschreiben und dazu was erzählen. Und wenn ich dann merke, oh, das führt jetzt zu anderen Themen, und dann brauche ich noch Unterchecklisten und Unterunterchecklisten und so weiter, dann werde ich das alles einfach live machen. Und dabei werde ich bestimmt Dinge vergessen und andere Sachen werde ich dreimal sagen und diese ganzen Unter-Unter-Unter-Checklisten werden überhaupt nicht disjunkt sein, aber das ist ja auch nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, so wie ich das jetzt mache, dass ich gucken möchte, was kommt aus meinem Gehirn raus und wie und welche Assoziationen entstehen, wenn ich einfach so frei mit einem Thema aus der Vorlesung anfange. Und dabei nehme ich sie dann so ein bisschen mit, indem ich die ganze Zeit dabei rede, während ich schreibe und überlege. Das wird bestimmt unordentlich, unleserlich und sehr chaotisch zwischendurch und deswegen wahrscheinlich nicht so, dass ich das dann fotografieren und Ihnen zeigen möchte. Ich werde es wahrscheinlich aufbewahren und Leute, die sehr neugierig sind, können mich dann fragen, aber ich glaube nicht, dass das was ist, was ich so mit der Welt teilen will, unbedingt. Ich habe nur gedacht, das ist eine Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, dass mir das Spaß macht und dass es Ihnen vielleicht auch was bringt. Denn Sie können ja mitmachen. Sie können live mitmachen, mitmalen und können gucken, was passiert, wenn Sie mir und den Kobolden in meinem Kopf einfach folgen. Und vor allem können Sie mitschneiden, an welchen Stellen Ihr Gehirn was völlig anderes macht. Genauso können Sie das einfach nur als Inspiration nehmen und können immer wieder auf Pause drücken und einfach Ihr eigenes Ding machen und gucken, wo Sie überall völlig woanders abgebogen sind. Und am Ende kommt hoffentlich was raus, was Sie irgendwie inspirierend finden, dafür dann selber sowas zu machen. Das ist nämlich, glaube ich, was, was richtig viel bringt, wenn Sie an verschiedenen Stellen der Vorlesung mit so großen Themen oder mit Begriffen einsteigen und dann einfach anfangen, frei zu assoziieren und zu gucken, was da alles kommt, woran Sie sich erinnern, was Sie nachschlagen wollen. Ich schlage hier übrigens gar nichts nach. Alles, was jetzt hier passiert, kommt einfach aus meinem Kopf. Da lasse ich einfach mein Gehirn machen. Ich habe hier allerdings die erste Seite von Kapitel 4 vor mir auf dem Bildschirm. Und das ist mein Marker, also meine Erinnerung dafür, dass ich ganz am Ende, wenn ich fertig gemalt habe und denke, so, jetzt fällt mir irgendwie nichts mehr ein, dass ich dann einmal die Kapitel 4 und 5 zum Thema Polynomringe durchgucke und einfach nur schaue, sind da irgendwo Wörter, auf die ich überhaupt nicht gekommen bin. Denn wenn das so wäre, dann wäre das der Moment, wo ich das dann noch in mein Geschreibsel ergänzen würde zur Prüfungsvorbereitung. Dann habe ich so ein bisschen Vollständigkeit und ich rechne allerdings eher damit, dass ich noch haufenweise Sachen aufschreibe und dabei habe, die überhaupt nicht in Kapitel 4 und 5 vorkommen. Naja, so, lange Vorrede. Und vielleicht sind Sie jetzt schon abgeschreckt. Dann tschüss bis zur nächsten Folge. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß bei was auch immer jetzt passiert. Polynomringe. Ich schreibe das in die Mitte meines Blattes. Und was für mich sofort losgeht in meinem Kopf ist, Polynomringe über Körpern sind euklidisch. So, das heißt, ich schreibe mir so als Eselsbrücke nur hin, Kx ist euklidisch, weil ich jetzt weiß für mein Geschreibsel, dass K ein Körper sein soll. Das heißt, hier kommt die erste kleine Checkliste. Dann brauche ich ein neues Blatt. Ja, das wird hier eine ganz schöne Chaoslandschaft. Was ist denn ein euklidischer Ring? Also erste kleine Checkliste. Euklidischer Ring. Da brauche ich einen Integritätsbereich mit einer euklidischen Normfunktion. Und für die Normfunktion habe ich zwei Eigenschaften, NF1, NF2. Und die formuliere ich jetzt einfach auf dem Kopf. Kann sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Das kann ich später nachgucken. Die Normfunktion nenne ich N. Die geht vom Ring ohne 0 nach N0. Und ich fordere irgendwie sowas wie war das nochmal? Also nehme ich mir Elemente Alpha und Beta aus dem Ring ohne 0. Und dann gilt sowas wie, wenn Alpha ein Teiler von Beta ist, dann ist die Norm von Alpha kleiner gleich der Norm von Beta. Und NF2 war dieses Teilen mit Rest. Es existieren Q und R aus dem Ring ohne 0. Nee, nicht unbedingt ohne 0, einfach nur aus dem Ring. So, das gilt. Ich kann Alpha schreiben als Q mal Beta plus R. R ist 0 oder die Norm von R ist echt kleiner als die Norm von Beta. So, das ist meine Checkliste für euklidische Ringe und ich bin darauf gekommen, weil Polynomringe über Körpern euklidisch sind. Untercheckliste, was war nochmal ein Integritätsbereich? Da mache ich jetzt so ein Kästchen an der Seite auf. Ein Integritätsbereich ist ein kommutativer Ring mit 1. Da schreibe ich mir dann irgendwie noch dazu, kommutativ heißt kommutativ bezüglich der Ringmultiplikation. Einzelelement heißt verhält sich neutral für die Multiplikation. Und bei einem Integritätsbereich gehört noch dazu, dass es keine Nullteiler gibt. Und in anderen Worten weiß ich in einem Integritätsbereich, wenn ein Produkt die Null des Rings ist, dann ist mindestens eines der Ringelemente selber die Null des Rings. Gut, was ein Ring ist, die Ringaxiome schreibe ich mir jetzt nicht nochmal auf. Das könnte man aber sogar auch noch machen als Unter-Unter-Unter-Checkliste. Da habe ich die Eigenschaften R1 bis R4, das mache ich jetzt nur mündlich. Ich brauche zwei Verknüpfungen, Plus und Mal, das heißt R1 ist, dass Plus und Mal überhaupt Verknüpfungen auf R sind. Dann habe ich bezüglich Plus eine Abelsche Gruppe, ich habe bezüglich Mal das Assoziativgesetz und ich habe zwei Distributivgesetze. Mehr brauche ich für einen Ring nicht. Der Rest ist dann schon extra, kommutativ, Einzelelement, bla bla bla. So, wow, okay. Sehen Sie, wo das hinführt? Jetzt habe ich sogar, jetzt rennen meine Kobolde los und wollen mir alles erzählen, was in Integritätsbereichen gilt. Zum Beispiel Kürzungsregel und all sowas. Aber ich glaube, die Abzweigung mache ich. In Integritätsbereichen, da habe ich die Kürzungsregel. Da weiß ich also, wenn R ein Integritätsbereich ist, ich weiß nicht, warum ausgerechnet die mir jetzt eingefallen ist, aber wenn ich habe, dass A mal, wenn A, B und C Elemente aus dem Ring sind und C ist ungleich 0, und A mal C ist assoziiert zu B mal C, dann weiß ich, dass A assoziiert ist zu B. Das ist die Kürzungsregel. Und die verwenden wir oft und deswegen finde ich das sinnvoll, die irgendwo auf meiner Checkliste zu haben. Und dabei bin ich jetzt beim Begriff assoziiert gelandet, also schreibe ich mir dafür noch kurz die Definition auf. Zwei Elemente in einem Ring, dafür brauche ich ein Einzelelement, denn ich brauche Einheiten. Also mache ich mal, dass R kommutativ mit 1 ist und dann kann ich definieren, was assoziiert bedeutet. A und B sind assoziiert. Genau dann, wenn es eine Einheit in einem Ring gibt, derart, dass A mal E gleich B ist. Assoziiert sein ist eine Äquivalenzrelation. Jetzt könnte ich da noch was aufschreiben, mir den Beweis nochmal überlegen. Okay, sehen Sie, mein Gehirn ist so ganz weit weggelaufen von Polynomringen. Was eine Einheit ist, sollte ich noch sagen, in einem Ring mit 1, und ich bleibe jetzt mal bei kommutativen Ringen mit 1, dann nennen wir ein Element eine Einheit, genau dann, wenn es ein Teiler vom 1-Element ist. Und eine andere Art, das zu sagen, ist, dass man ein multiplikatives Inverses hat. Und das ist auch der Grund, warum in Körpern alle Elemente außer dem Null-Element Einheiten sind. Okay, das war eine weite Abzweigung. Wie bin ich da hingekommen? Ach so, über euklidische Ringe. Gut, zurück zu meinem ursprünglichen Zettel. Polynomringe über Körpern sind euklidisch. Ja, dann mache ich doch mal weiter mit Assoziationen nach dem Motto, was weiß ich denn in allgemeinen Polynomringen? So, kleine Checkliste, was wir da so haben, was allgemein funktioniert. R ist also jetzt einfach ein Ring. Dann habe ich erstmal meinen Polynomring, erinnere mich noch an die Definition. Notation, dann gibt es irgendwie wichtige Wörter, zum Beispiel den Grad, den Leitkoeffizienten, normiert heißt das Polynom, wenn der Leitkoeffizient 1 ist. Absolutglied sagen wir manchmal für diesen letzten Koeffizienten, bei dem x hoch 0 dran steht. Was haben wir noch? Der Grad vom Nullpolynom ist definiert als minus unendlich. Und jetzt bin ich schon bei Rechenregeln, also gehe ich einen Schritt zurück. Wenn R der Nullring ist, dann ist der Polynomring auch der Nullring. Und das ist ein Spezialfall, der manchmal wichtig ist. Ansonsten haben wir eigentlich meistens kommutative Ringe mit 1 betrachtet. Und dann ist der Polynomring auch kommutativ mit 1. Was haben wir noch für Eigenschaften? Wenn R ein Integritätsbereich ist, dann ist der Polynomring Rx auch ein Integritätsbereich. Und da hatten wir was für die Gradformel. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also, der Grad von der Summe von zwei Polynomen ist höchstens so groß wie der Grad von den einzelnen. Wie das Maximum? Ja, höchstens so groß wie das Maximum von den Graden. Und da ist auch, glaube ich, nee, da muss ich keine Sonderfälle berücksichtigen. Viel interessanter ist aber die Multiplikation. Wenn ich nämlich zwei Polynome multipliziere, dann ist der Grad des Produkts höchstens so groß wie die Summe der Grade. Und in Integritätsbereichen ist sogar der Grad vom Produkt genau die Summe der Grade. Und das verwenden wir total oft. Deswegen sage ich das. Was haben wir noch, was allgemein los ist? Alle Einheiten im ursprünglichen Ring bleiben Einheiten im Polynomring. Irreduzible Elemente bleiben irreduzibel. Oh, und jetzt muss ich eine Abzweigung machen, denn irreduzibel ist ein wichtiges Thema. Das kommt bei Polynomen ja später nochmal speziell vor. Aber jetzt fange ich an mit einer kleinen Checkliste. Irreduzible Ringelemente. Da würde ich sagen, schnappe ich mir einen Integritätsbereich. Da ist es auf jeden Fall alles definiert. Ein Element in einem Integritätsbereich heißt irreduzibel, genau dann, wenn es nicht Null ist, keine Einheit und die einzigen Teiler sind Assoziierte und Einheiten. Und in manchen Ringen ist das gleichwertig dazu, prim zu sein, nämlich in faktoriellen Ringen, Hauptidealringen und euklidischen Ringen. Und prim zu sein heißt für ein Element in einem Integritätsbereich, dass man nicht Null ist, keine Einheit und wenn man ein Produkt teilt, dann teilt man einen der Faktoren. Mindestens einen der Faktoren. Man kann auch beide teilen. Das sage ich dazu, weil das manchmal falsch gemacht wird. Okay, und dann habe ich gerade schon meine kleine Checkliste mir, zumindest mündlich, ich kann nicht so schnell schreiben, wie ich denke. Ich kann auch nicht so schnell reden, wie ich denke. Die Ringe, von denen ich weiß, dass irreduzibel und prim da gleichwertig sind, sind alle Ringe ab faktoriell. Also faktoriell, Hauptidealring, euklidischer Ring, Körper. Und dann muss ich jetzt, glaube ich, einmal kurz wiederholen, was diese ganzen Ringe sind. Und dann müsste ich eigentlich auch hingehen und mir nochmal kurz die Argumente angucken. Hui, ja, das werden wieder einige Checklisten. Die kann ich, glaube ich, nicht alle erzählen, sonst rede ich ja eine Stunde lang. Denn ich will noch so viel mehr zu Polynomringen sagen. Also muss ich hier irgendwie mich begrenzen. Wie mache ich das? Okay, machen wir erstmal nur Definitionen. Integritätsbereich hatten wir schon. Ja, also machen wir faktorieller Ring. Ein faktorieller Ring ist ein Integritätsbereich, in dem außerdem noch zwei weitere Eigenschaften gelten. FR2 und FR3 waren das dann in der Vorlesung. FR2 sagt, für jedes Element ungleich 0 existiert eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible. Und FR3 sagt, eine solche Zerlegung ist eindeutig, und zwar so eindeutig, wie sie nur sein kann. Das heißt, ich kann die Reihenfolge der Faktoren vertauschen und ich kann die irreduziblen Elemente durch Assoziierte ersetzen. Oder in anderen Worten, ich kann, wenn ich so eine Faktorisierung habe, die Reihenfolge der Faktoren vertauschen und ich kann da irgendwas mit Einheiten multiplizieren und dann würde ich das trotzdem noch als im Prinzip die gleiche Zerlegung betrachten. Es gibt also keine zwei Zerlegungen, die komplett unterschiedlich sind und wo man komplett unterschiedliche Anzahlen von Irreduziblen hat zum Beispiel oder so. Und Z ist ein Beispiel. Aber Zx ist zum Beispiel auch ein faktorieller Ring. Und wir haben noch mehr gesehen und bei allem, was ich hier schon an Checklisten hatte, wäre sinnvoll gewesen, auch immer noch Beispiele dazu zu geben und Unbeispiele, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Da kann ich ja vielleicht am Ende nochmal alles angucken und nochmal überall so kleine Beispiel-Checklisten machen. Wow, okay, das werden sehr viele kleine Checklisten. Das war faktoriell. Euklidisch hatten wir schon. Hauptidealring. Ein Hauptidealring ist ein Integritätsbereich, in dem jedes Ideal ein Hauptideal ist und das heißt, dass man für jedes Ideal J von unserem Ring R ein Element A aus dem Ring findet, derart, dass man das Ideal J schreiben kann als A mal R. Oder in anderen Worten, sind die Leute in J alle Vielfache von A innerhalb des Rings R. Und wenn ich Aussagen über Ideale mache, dann sollte ich einmal die Definition von Idealen wiederholen. Ein Ideal ist eine Teilmenge von, sagen wir mal, das Ideal heißt J. Das ist eine Teilmenge vom Ring R und damit das alles definiert ist, muss der Ring kommutativ mit 1 sein. Das reicht. Ich würde sagen, kommutativ reicht sogar eigentlich. Ansonsten muss man Rechts- und Linksideal definieren. Will ich nicht machen. Also mache ich das nur für kommutative Ringe. Und dann ist ein Ideal eine Untergruppe bezüglich Plus. Und gleichzeitig gilt noch so eine starke Abgeschlossenheitseigenschaft für die Multiplikation. Das war Eigenschaft I2. Denn für alle Leute x aus j und alle Leute a aus dem Ring R soll gelten, dass x mal a auch in j liegt. Das heißt, wenn ich mit irgendwas multipliziere, auch wenn es außerhalb des Ideals ist, lande ich dann trotzdem wieder da drin. Okay. So, und wenn die alle diese Form haben, dass die Vielfache von einem festen Erzeuger sind, dann nennt man die Hauptideal. Und wenn alle Ideale diese Form haben, dann heißt der Ring Hauptidealring, wenn er zusätzlich auch noch ein Integritätsbereich ist. Und das heißt, wenn ich jetzt gefragt werde nach einem Ring, der kein Hauptidealring ist, dann kann ich mir einen Ring einfallen lassen, wo es einfach Ideale gibt, die anders aussehen und nicht diese Eigenschaft haben. Ich könnte aber auch einen Ring sagen, der einfach nur kein Integritätsbereich ist. Das würde auch schon funktionieren. So. Das heißt, wir haben jetzt auch hier so ein bisschen unsere Hierarchie gesehen. Ring, kommutativer Ring mit 1, Integritätsbereich, faktoreller Ring, hauptidealer Ring, euklidischer Ring, Körper. Alle Körper sind euklidisch, da kann man irgendeine konstante Normfunktion nehmen, alles auf 1 oder so. Dann alles außer 0 natürlich. Was noch? Euklidische Ringe sind hauptidealer Ringe, das könnte ich sogar auch in der Prüfung zeigen, ich muss kurz nachdenken. Da fange ich an mit einem Ideal und wenn es das Nullideal ist, bin ich fertig. Und wenn nicht, schnappe ich mir ein Element, was von Null verschieden ist, gucke mir den Wert unter der Normfunktion an und wähle mir dann ein Element mit möglichst kleinem Wert unter der Normfunktion. Und dann schnappe ich mir ein Element aus dem Ideal, mache Teilen mit Rest und sehe, dass beim Teilen mit Rest der Rest Null sein muss. Und deswegen sind das dann alles Vielfache von dem Element, mit dem ich angefangen habe, mit möglichst kleinem Normwert und nicht Null. So kann man also zeigen, dass alle euklidischen Ringe Hauptidealringe sind und das kann man in Z besonders gut veranschaulichen mit Betrag als Normfunktion. Und ich überlege gerade. Ich glaube, das reicht so. Zu zeigen, dass Hauptidealringe faktoriell sind, ist viel komplizierter. Da würde ich könnte ich jetzt so die Hauptschritte irgendwie sagen. Da mache ich mir vielleicht noch mal eine extra kleine Checkliste, falls ich das in der Prüfung gefragt werde. Aber da würde niemand erwarten, dass ich den kompletten Beweis erzähle, weil das so lange dauert. Aber interessant ist vielleicht noch, dass wir in diesen Ringen verschiedene Möglichkeiten haben, über GGT zu sprechen. Also müssen wir das vielleicht noch klären. Zwei Elemente in einem Integritätsbereich heißen teilerfremd, genau dann, wenn alle gemeinsamen Teiler Einheiten sind. Und es gibt Ringe, in denen, also und ein GGT ist ein größter gemeinsamer Teiler und teilerfremd heißt, alle GGTs sind eins, insbesondere sind alle sind Einheiten, insbesondere sind alle größten gemeinsamen Teiler Einheiten. Und ein GGT ist definiert als ein gemeinsamer Teiler, der von allen gemeinsamen Teilern geteilt wird, in dem Ring, in dem wir sind. So. Und dass man die in Integritätsbereichen definieren kann, heißt aber nicht, dass es die auch immer wirklich gibt. Zum Beispiel hatten wir diesen Ring Z Wurzel 5i und in Z Wurzel 3i würde es auch funktionieren. Da kann man Elemente finden, die keine GGTs haben, beziehungsweise wo man, wenn man versucht einen zu finden, auf Widersprüche kommt. Und dann findet man immer Teiler, die sich nicht gegenseitig teilen und so. Okay, das ist ansonsten auch noch wichtig. GGTs teilen sich immer gegenseitig, beziehungsweise sind zueinander assoziiert. Und die sind im Allgemeinen auch nicht eindeutig. Deswegen sage ich auch immer ein GGT und nicht der GGT. Stimmt, da kommen wir dann nachher zu primitiven Polynomen. Deswegen ist wichtig, dass wir über GGT sprechen. Gut, sehr schön. Ab faktoriellen Ringen haben wir Möglichkeiten, also sind GGT wohl definiert und haben wir auch Möglichkeiten, die zu finden. Bei faktorellen Ringen kann ich das mit der Vielfachheit machen. Das war Thema in den Übungen. In Hauptidealringen kann ich mir die Elemente hernehmen, die davon erzeugten Ideale und dann die Summe bilden. Und wenn ich dann einen Erzeuger suche für die Summe dieser Ideale und ich weiß, es gibt einen wegen Hauptidealring, dann ist so ein Erzeuger automatisch ein GGT. Dann kriege ich auch so eine schöne Darstellung. Und in euklidischen Ringen kann ich GGTs mit dem euklidischen Algorithmus finden. Das heißt, ich mache einfach immer wieder Teilen mit Rest und irgendwann, wenn der Rest 0 ist, dann gehe ich in den Schritt davor und dann habe ich ein GGT gefunden. Und durch Multiplikation mit allen Einheiten kriege ich dann alle GGTs. Und durch Rückwärtseinsetzen kann man dann auch so konkrete Linearkombinationen finden, falls ich ein GGT so als Linearkombination schreiben möchte. Das ist mir auch noch eingefallen und jetzt sind wir schon wieder weit weg von Polynomen. Okay. Wir sind da gelandet wegen den Rechenregeln für Polynome und keine Ahnung, ich erinnere mich nicht an die Abzweigung, macht nichts. Ich war bei Polynomen und was für Eigenschaften Polynomringe haben, wenn man nicht notwendigerweise über einem Körper ist, sondern einfach über irgendeinem interessanten Ring. Und ich glaube, ich bin bei der Gradformel irgendwo abgebogen. Genau, und bei Einheiten und irreduziblen Elementen, so war das, genau. Die irreduziblen Elemente aus dem Ring R bleiben irreduzibel in Rx und dann kommen halt noch andere irreduzible Leute dazu. Zum Beispiel ist x ein irreduzibles Polynom und so. Und bei höherem Grad, da haben wir dann später noch interessante Resultate, wie man da Irreduzibilität zeigen kann. Dazu dann gleich mehr. Jetzt möchte ich erstmal hier kurz bleiben und überlegen, was ich dann noch habe. Wenn r faktoriell ist, dann ist rx auch faktoriell. Das haben wir in der Vorlesung gezeigt. Und umgekehrt gilt es auch. Das heißt, das ist gleichwertig. Und jetzt sind wir eigentlich schon... Beispiel für einen Ring, der faktoriell ist, aber kein Hauptidealring. Zx. So, das ist auch noch wichtig. Und jetzt würde ich mir noch kurz überlegen, ob ich die Beweisidee noch weiß, warum Zx kein Hauptidealring ist. Und insbesondere dann auch nicht euklidisch. Und ich glaube, das ging irgendwie so, dass man sich einen Homomorphismus gebastelt hat und dann mit dem Homomorphiesatz argumentiert hat. Ich gucke mal, ob ich das zusammengepuzzelt kriege. Also ich fange in Zx an, dann nehme ich einen Homomorphismus und zwar nenne ich den Phi und ich setze die 0 in alle Polynome ein. Dann ist das ein Homomorphismus von Zx nach Z. Alles wird quasi auf das Absolutglied abgebildet, wenn ich 0 einsetze. Ja, das funktioniert und das ist ein Homomorphismus. Also kann ich den Homomorphiesatz anwenden und dafür muss ich wissen, was der Kern ist und was das Bild ist. Das Bild ist Z, denn ich kann ja jedes Absolutglied kriegen, jede ganze Zahl und dementsprechend kriege ich da alle ganzen Zahlen als Bild. Und der Kern besteht aus den Polynomen, wo beim Einsetzen 0 rauskommt. Das heißt, da muss ich ein x ausklammern können. Also ist das genau das Ideal x mal zx. Okay, das nenne ich jetzt mal irgendwie j vielleicht. Zx modulo j ist also jetzt isomorph zum Ring Z mit dem Homomorphiesatz. Das heißt, es ist ein Integritätsbereich und das heißt, j ist ein Primideal, denn so sind Primideale definiert. Wie ging das jetzt? Ach genau, falls Zx ein Hauptidealring wäre, dann könnten wir zeigen, dass j sogar ein maximales Ideal ist, denn, wie kann man das machen? Ach so, ja, j wird von einem irreduziblen Element erzeugt, nämlich von x, und ist nicht das Nullideal, nicht der ganze Ring, bla bla bla. Und dann haben wir da irgendwo so ein Lemma in Kapitel 3, glaube ich, oder ein Satz. Und dann ist j ein maximales Ideal und der Faktorring ist ein Körper, aber z ist kein Körper, deswegen geht das nicht. Okay, super, dann wissen wir das auch wieder. Das kann man auch anders machen. Man kann sich auch konkrete Ideale hinschreiben von zx, die keine Hauptideale sind. Falls ich sowas gefragt werde, was sage ich dann? Dann schreibe ich sowas hin wie 2 mal zx plus x Quadrat mal zx oder so. Oder irgendeine Variante davon. Und da muss ich mir nur noch überlegen, wie ich begründe, dass das kein Hauptideal ist. Aber das kriege ich irgendwie mit der Gradformel hin. So, das will ich jetzt nicht auch noch ausxen. Stimmt, ich hätte noch mal gucken sollen, ob ich jetzt aus Versehen irgendwas aus den Übungsserien verrate. Naja. Später. So, wo bin ich auf meiner... Oh, meine Zettel sind jetzt so durcheinander. So. Wenn r faktoriell ist, ist rx faktoriell. Da bin ich abgebogen. Und dann bin ich bei zx gelandet. Okay. Dann ist vielleicht noch interessant, wie wir da gelandet sind, denn das war ja in Kapitel 4 erst so gegen Ende, als wir diese Sachen bewiesen haben. Und davor sind wir so einen Umweg gelaufen und da fallen mir zwei Themen ein. Das eine ist primitive Polynome, das andere Thema ist Quotientenkörper. Und deswegen mache ich mir dazu jetzt noch Checklisten. Also von einem Quotientenkörper brauche ich die Definition. Ich brauche also einen Integritätsbereich R, nicht der Nullring. Und dann existiert dazu ein Quotientenkörper und der heißt K und der hat folgende Eigenschaften. Bei mir jetzt, also bei mir heißt der jetzt K. Es gibt einen Ringmonomorphismus, ich glaube, den nenne ich wieder Alpha, von R nach K, also eine injektive Abbildung, die die Ringstruktur erhält, so dass ich jedes Element von K schreiben kann als etwas aus R hoch Alpha, also x hoch Alpha zum Beispiel, mal etwas aus R hoch Alpha invertiert im Körper K. Das heißt, wenn ich anfange mit einem Element klein r aus R, dann finde ich x und y aus dem Körper, y nicht 0, derart, dass x hoch Alpha, Quatsch, wenn ich mit, ich habe falsch mal angefangen, wenn ich mit A aus dem Körper K anfange, so rum, finde ich Ringelemente x und y darf nicht 0 sein, derart, dass x hoch Alpha mal y hoch Alpha hoch minus 1 mein vorgegebenes Element A ist aus dem Körper. Oder in anderen Worten kann ich die Körperelemente schreiben als Quotienten von Elementen aus dem Ring sozusagen. Da muss ich dann halt noch die Abbildung drauf werfen. Und das, wovon ich das Inverse bilde, darf nicht 0 sein, denn ich beziehe mich auf die Multiplikation und da hat 0 kein Inverses. So, sowas gibt's und wie man das basteln kann, könnte ich jetzt auch noch erklären, aber mache ich nicht, weil ich meinen Zettel schon so chaotisch gefüllt habe. Aber Stichwort Quotientenkörper, da hätte jetzt meine Checkliste die Definition und sie hätte das Beispiel Z und Q und vielleicht noch mehr Beispiele. Und auf Anfrage würde ich dann erklären können, wie man diese Konstruktion ungefähr macht. Also mit diesen Paaren, wo die erste Komponente aus R kommt und die zweite aus R und gleich 0 und dann kommt die Äquivalenzrelation und dann kommen die Klassen und dann kommen Kringel plus und Kringel. Und bei Kringel plus sind wir ja alle mich eingeschlossen, wussten wir ja nicht mehr genau, wie das ging in der Fragestunde. Aber das kann man ja nachlesen und sich dann irgendwie nochmal merken. Genau, und Kringel war einfach, das konnten wir alle. Und dann hätte man da die Konstruktion, falls man danach gefragt wird. Aber wichtig ist, dass es das gibt. Dann kann man die Kopie von R, die in K lebt, also das Bild, R hoch Alpha, sozusagen als den Ring nehmen, mit dem man jetzt alles macht und durch R ersetzen. Und dann hat man jetzt immer die Situation Integritätsbereich, der nicht der Nullring ist und der liegt dann so in seinem Quotientenkörper drin. Das ist toll für Polynomringe, weil man nämlich dann manchmal von dem Polynomring Rx zu Kx wechseln kann oder umgekehrt, um da schöne unterschiedliche Argumente zu haben. So, was war jetzt ein primitives Polynom? Na, das ist eins, wo alle GGT von allen Koeffizienten gleichzeitig Einheiten sind oder in anderen Worten, wenn ich alle Koeffizienten gleichzeitig betrachte, sind die teilerfremd im Ring R. Normierte Polynome sind zum Beispiel immer primitiv. Und falls ich gefragt werde, warum primitive Polynome irreduzibel sind, gucken, stimmt das? Ja. Warum ist das so? Nee, andersrum. Irreduzible Polynome sind primitiv. So rum. Irreduzible Polynome sind primitiv. Ich zeige mal kurz, warum. Also, ich habe so ein Polynom P angenommen, das sei nicht primitiv. Dann könnte ich da ja so ein GGT aus den ganzen Koeffizienten rausziehen, den nenne ich jetzt mal D. Und dann habe ich D mal ein primitives Polynom. Und das ist eine Zerlegung in zwei Polynome, die beide keine Einheiten sind und auch nicht assoziiert zu dem ursprünglichen. Es sei denn, das ursprüngliche Polynom wäre schon eine Einheit gewesen, aber dann hätte es ja auch nicht irreduzibel sein können. Also, irreduzible Polynome sind primitiv. So, das ist vielleicht interessant. Was ist noch interessant? Bei primitiven Polynomen, wenn ich da jetzt, genau, wenn ich diese Situation habe mit meinem Ring R und einem Quotientenkörper K und ich habe ein primitives Polynom aus Rx, dann ist es irreduzibel in Rx, genau dann, wenn es irreduzibel in Kx ist. Das ist wichtig. Und was wir auch noch gemacht haben, war, Produkte von primitiven Polynomen sind auch primitiv. Dann hatten wir dieses Lemma mit den drei Eigenschaften, wo man irgendwie Polynome so umschreiben konnte. Da greife ich mir jetzt mal so eine raus, falls ich gefragt werde. Wenn ich ein Polynom aus Rx habe, dann kann ich das immer schreiben als ein Vorfaktor a mal ein primitives Polynom aus Rx. Und das mache ich, indem ich einen GGT der Koeffizienten finde und den dann so rausfaktorisiere. dann kriege ich dieses A und das, was dann übrig bleibt, ist ein primitives Polynom. Und da gab es noch mehr Sachen. Was noch? Ich glaube, das war es im Wesentlichen. Und das führt dann zu interessanten Irreduzibilitätskriterien. Zum Beispiel das Eisenstein-Kriterium, das fällt mir da sofort ein. Das ging so, da brauche ich ein Polynom aus Rx, P meinetwegen, Grad mindestens 1. Und dann schnappe ich mir ein Element klein r aus dem Ring, was dort prim ist. Wenn mein Ring faktoriell ist, ja, der Ring R soll faktoriell sein, das heißt prim und irreduzibel ist dasselbe, ist also egal, wie ich das hier einführe. Also so ein kleines Element R. Und das soll so sein, dass R alle Koeffizienten von dem Polynom P teilt, außer dem Leitkoeffizienten. Das heißt, das könnte ich jetzt auch wieder gut auf normierte Polynome anwenden. Und R Quadrat teilt nicht das Absolutglied. Das sind die Voraussetzungen. Und dann ist das Polynom, was ich da habe, irreduzibel in Kx. K ist wieder mein Quotientenkörper für R und den habe ich, weil R faktoriell ist. Und wenn R dann nicht der Nullring ist, automatisch. Es kann nicht der Nullring sein, weil ich nämlich sonst kein Polynom vom Grad mindestens 1 hätte. Dann blablabla. Also habe ich einen Quotientenkörper K und dann kann ich mit diesem Kriterium zeigen, dass das Polynom irreduzibel in Kx ist. Und ich möchte ein Beispiel dazu machen. Nehmen wir doch mal x hoch 5 minus 2. Das ist ein schönes normiertes Polynom, also ist es sogar primitiv. Das macht bestimmt manches einfacher. Und mein irreduzibles Element ist jetzt die 2. Und ich mache das mit z und q. 2 teilt alle Koeffizienten außer dem Leitkoeffizienten. Ja, tut es. 2 Quadrat, also 4, teilt nicht das Absolutglied. Ja, tut sie nicht. Und das heißt, x hoch 5 minus 2 ist irreduzibel in qx. Das weiß ich jetzt erstmal. Und dann aber gleichzeitig in zx, weil ja x hoch 5 minus 2 ein primitives Polynom ist. So, und wenn das jetzt eine Prüfung wäre, dann würde man mich wahrscheinlich fragen, ob das auch noch in Rx irreduzibel ist. Und dann müsste ich irgendwie überlegen mit, ach, keine Ahnung, fünfte Wurzel aus 2 oder so, irgendwie mit 0 stellen und dann eine Faktorisierung hinschreiben. Und dann, ja, bin ich mir in Rx vielleicht nicht sicher, aber vielleicht in Cx, weil ich daher weiß, dass Polynome zerfallen in Linearfaktoren. Ja, dann könnte ich da irgendwie rumrechnen und gucken, ob ich da was sehe. Aber auf jeden Fall würde ich in R eine Nullstelle finden. Fünfte Wurzel aus 2. Dann könnte ich damit irgendwie loslegen. Stimmt, das war ja auch noch sowas, was wir über Polynome hatten. Wir hatten noch, wenn ich über einem Körper argumentiere, wenn ich also ein Polynom in Kx habe und K ist ein Körper, dann und ich habe eine Nullstelle in K, dann kann ich so einen Linearfaktor x minus die Nullstelle aus dem Polynom rausfaktorisieren. Das heißt, ich kriege sofort so eine Zerlegung. Und da kann ich dann draus, ah, da kann ich ganz viel schlussfolgern. Erstens kann ich das für Irreduzibilität benutzen. Denn wenn ich so eine Nullstelle finde und da sowas abspalten kann, dann ist das Polynom ja, wenn der Grad groß genug ist, nicht mehr irreduzibel. Grad mindestens 2. Das geht dann mit der Gradformel. Und außerdem kann ich die Anzahl der Nullstellen in K nach oben begrenzen durch den Grad. Und das kann man alles mit Teilen mit Rest machen. Und hier feiere ich wieder, dass Polynomringe über Körpern euklidisch sind. Was möchte ich dazu noch sagen? Also das war zum Thema Polynomringe schon echt, echt viel Zeug. Und wir haben auch vorhergehende Sachen mit berücksichtigt. Also diese ganzen Wörter, Einheiten, irreduzible, bla bla bla. Oh, und ich quatsche schon über eine halbe Stunde. Dann ist jetzt der Moment gekommen, wo ich einmal die ganz kurz das Kurzskript durchschaue und mir angucke, ob ich irgendwelche wichtigen Wörter oder Resultate vergessen habe. So, Definition, was die ganzen Wörter bedeuten, hatten wir. Konstante Polynome habe ich, glaube ich, nicht explizit angesprochen. Aber wenn ich danach gefragt werden würde, wüsste ich Bescheid. Einsatzhomomorphismus hatten wir, Nullstelle hatten wir, dieses Lemma mit der Gradformel hatten wir, Einheiten, irreduzible Elemente. Ah, die Einheiten von R bleiben Einheiten in Rx. Das habe ich gesagt, aber ich habe nicht gesagt, dass die Mengen der Einheiten genau dieselben sind in den beiden Ringen. Das heißt, das müsste ich mir noch genauer auf meine Checkliste schreiben. Dann Polynome bei Körpern sind euklidisch. Die Einheiten sind genau die Polynome vom Grad 0. Das habe ich nicht dazu gesagt, aber könnte ich sofort mit der Gradformel herleiten. Euklidische Ringe sind Hauptidealringe. Zx ist kein Hauptidealring, da habe ich sogar den Beweis ungefähr gewusst. Dann kommt das Quotientenkörperzeug, Da könnte ich auch die Konstruktion erklären. Das reicht also, denke ich. Und dann primitives Polynom habe ich besprochen. Produkt von primitivem Polynom. Dieses Lemma mit den drei Eigenschaften. Da könnte ich auch Sachen beweisen. Irreduzibilität in Rx und Kx, wenn Kx ein Quotientenkörper ist. Das habe ich auch gesagt. Das mit der Irreduzibilität, Zx, Qx. Und wenn R faktoriell ist, ist auch der Polynomring faktoriell. Das habe ich auch auf meiner Checkliste stehen. Zx ist insbesondere faktoriell und kein Hauptidealring, ist also ein Beispiel für unsere Hierarchie von Ringen. Die könnte ich mir gleich nochmal angucken. Das Lemma 5.1 habe ich gewusst. Das Eisenstein-Irreduzibilitätskriterium habe ich gewusst. Ich konnte ein Beispiel erklären. Da könnte ich auch, glaube ich, jetzt noch mehr Beispiele erklären. Aber ich habe so ziemlich alles abgedeckt. Und wenn ich jetzt nochmal schaue, wo vielleicht noch Unterchecklisten sinnvoll sind, ich gucke mal mein Geschreibsel an. Bei den ganzen Ringen habe ich immer die Definitionen gesagt. Und je nachdem, was davor kam, habe ich dann noch Unterchecklisten gehabt, wo ich das noch besprochen habe. Dann würde ich jetzt einfach nur überall mal schauen, ob ich auch Beispiele habe oder Unbeispiele. Denn sowas wird ja auch gerne gefragt. Also gucken wir mal. Polynomringe über Käufern sind euklidisch, zum Beispiel Qx, Rx, Cx. Und ich habe auch ein Beispiel für einen, der nicht euklidisch ist, nämlich Zx. Aber Z ist ja auch kein Körper. So, Ringe, bla bla, Integritätsbereiche. Z ist ein Integritätsbereich. Und ich könnte jetzt irgendeinen komischen Matrixring basteln, der keiner ist. Ja, solche Beispiele habe ich gesehen, das kriege ich hin. Irreduzible Elemente, da habe ich die Definition auf meiner Checkliste. Und ich habe auch so eine Untercheckliste, in welchen Ringen ich weiß, dass irreduzibel und prim dasselbe bedeutet. Also jetzt vielleicht Beispiele. Primzahlen sind in Z irreduzibel, 2, 3, 5, 73, aber die negativen auch, also zum Beispiel auch minus 5. 4 ist nicht irreduzibel, denn 4 kann ich schreiben als 2 mal 2 und das sind beides keine Einheiten und die sind auch nicht zu 4 assoziiert. So, bei Prim genauso. In Z ist das ja dasselbe, Primelemente und irreduzible Elemente. Augenblick, Z, was war das? Z-Wurzel 5i. Da würde ich jetzt mal, also da ist 2 bestimmt irreduzibel, 3 bestimmt auch und eine von den beiden Zahlen hatten wir, glaube ich, auch in der Vorlesung. Und haben das da besprochen und gezeigt und die waren irreduzibel, aber nicht prim, weil man da dann so Sachen finden konnte, wo die als Faktor drin steckten, aber man konnte die Zahlen auch noch anders als Produkt schreiben und dann war das aber kein Teiler von den Faktoren. Da hatten wir Beispiele in der Vorlesung, das könnte ich jetzt mit ein bisschen mehr Zeit mir wieder selber zusammenpuzzeln, aber für die Checkliste mache ich das jetzt nicht. Was habe ich denn hier noch? Ich habe über Gradformeln so, ich habe so viele Sachen nur gesagt und nicht aufgeschrieben, weil ich nicht so schnell schreiben konnte. Ich habe Beispiele für faktorelle Ringe, Z, Zx und so weiter, habe ich vorhin auch schon gesagt. Beispiele für Hauptidealringe, ja auch Z, Zi noch vielleicht, Z-Wurzel 2i, euklidische Ringe, okay. Da ist wichtig, dass ich auch die Normfunktion dazu sagen kann. Z mit Betrag, Zi mit der Abbildung, die eine Zahl a plus bi auf a plus bi mal a minus bi wirft oder auch auf a Quadrat plus b Quadrat, das ist dasselbe. Z Wurzel 2i funktioniert so ähnlich. Element mal komplex konjugiertes, da kommt dann a Quadrat plus 2b Quadrat raus. Dann hatten wir noch Polynomringe über Körpern und da nehme ich als euklidische Normfunktion den Polynomring ohne 0 und bilde die Polynome auf ihren Grad ab. Dann habe ich nämlich immer mindestens 0 und das funktioniert. Ja, das sind, glaube ich, genug Beispiele. Was ist noch auf meiner Checkliste? Ideale. 2z ist ein Ideal von z. Und z ist ein Hauptidealring. Das heißt, alle Ideale sehen so aus, dass die irgendein Vielfach, also irgendeinen Erzeuger haben und die Elemente sind die Vielfachen davon. Die Erzeuger sind im Allgemeinen nicht eindeutig. Oh ja, das ist auch eine gute Frage. Moment, muss ich kurz überlegen. In z kann ich das gut an Beispielen zeigen. 2 mal z ist dasselbe wie minus 2 mal z. Diese beiden Ideale sind gleich, aber die Erzeuger 2 und minus 2 sind unterschiedlich. Man kann aber zeigen, dass sie assoziiert sind. Wenn wir einen Integritätsbereich haben, brauche ich dafür faktoriell? Ich glaube nicht. Ich glaube, Integritätsbereich reicht. Dann kann ich bei zwei Ringelementen A und B sagen, dass die assoziiert sind, genau dann, wenn sie sich gegenseitig teilen, genau dann, wenn sie das gleiche Ideal erzeugen. Jetzt habe ich Lust, über Teilen heißt umfassend zu reden, aber ich rede schon zu lange. Ideale. Definition habe ich gesagt, Beispiele, Unbeispiele. Die ungeraden ganzen Zahlen bilden kein Ideal von Z, weil die nämlich gar keine Untergruppe sind bezüglich Plus. Zum Beispiel, was könnte man hier noch? Da haben wir überall schon Beispiele gesagt. Einheiten vielleicht noch. Okay, Z hat die Einheiten 1 und minus 1. Zi hat die Einheiten 1, minus 1, i, minus i. Kenne ich noch andere interessante Ringe? Ja, ganz viele. Körper sind vielleicht noch interessant, weil die so ein Extrem sind. In Körpern ist alles, was nicht Null ist, eine Einheit. Assoziiert sein, hatte ich gerade schon Beispiele 2 und minus 2 in Z. Prim, irreduzibel, bla bla bla, hatten wir alles. Ich glaube, dann habe ich jetzt auch schon echt viele Beispiele und Unbeispiele gesagt. Das könnte man auch überall zu Unterchecklisten ergänzen. Und dann, naja gut, bei diesen kleinen Resultaten, so bei Lemmata, da reicht mir eigentlich immer, wenn ich aus dem Kopf sagen kann, was da passiert. Und wenn ich dann nach einem Beweis gefragt werden würde oder nach einer Anwendung, da könnte man überlegen, ob man noch eine Untercheckliste macht, wo man da noch was Kleines reinschreibt. Da wäre mir jetzt überall was eingefallen. Manchmal habe ich das ja auch erzählt, aber ich habe das Gefühl, ich sollte aufhören. So, falls Sie bis zum Ende zugehört haben, wow, ich bin sehr beeindruckt. Denn ich kann mir vorstellen, dass es nervig war, zuzuhören. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach nur frei assoziiert, ausgehend vom Wort Polynomring. Und wie Sie gesehen haben, habe ich dann nicht nur ganz viel Zeug zu Polynomringen erzählt, sondern ich bin ja auch immer wieder auf andere und grundlegendere Begriffe gekommen und konnte dann dazu was sagen, beziehungsweise habe das zum Wiederholen genutzt. Und dann sind mir dazu immer noch mehr Sachen eingefallen. Und manchmal sind mir Sachen auch eingefallen und ich bin dann aber gar nicht hingegangen, sondern habe gedacht, nein, 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 ich will zurück zum ursprünglichen Thema. Das hätte ich anders machen können. Und dann hätte ich am Ende ungefähr die ganze Vorlesung erzählt. Aber halt sehr wirr und durcheinander und seltsam. In der Prüfung ist es aber so ähnlich. Natürlich habe ich im Hinterkopf, dass ich gewisse Themen ansprechen möchte und deswegen sammle ich uns dann in der Unterhaltung zwischendurch ein. Aber im Prinzip ist dieses Assoziieren und von hier nach dort kommen und da immer nochmal weiterfragen tatsächlich typisch für so einen Prüfungsverlauf. Insofern, naja, kann ich nur empfehlen, sowas selber zu machen. Wie hilfreich es ist, sich anzuhören, wenn eine andere Person das macht und dann so durcheinander redet wie ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und falls die Leute, die das toll fanden mit den Checklisten und Unterchecklisten und so, jetzt denken, nein, nein, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, ich wollte das ganz anders haben, dann kommen Sie bitte, beschweren Sie sich und erklären Sie mir genauer, was Sie sich gewünscht haben. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich da noch was abliefern kann. Aber das war jetzt erstmal das, was ich gemacht habe. Und das war jetzt fast eine Dreiviertelstunde. Falls Sie bis hierher zugehört haben, danke. Danke, ich bin sehr beeindruckt, Sie sind sehr leidensfähig. Vielleicht hatten Sie auch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, Sie haben selber mitgeschrieben und irgendwie gemalt und fanden das interessant und haben dabei was gelernt. Ja, bis zur nächsten Folge.